Schön, dass wir alle zusammen sind. Ich darf euch meine Gesprächspartner vorstellen. Olaf Schröer, Evangelist und Prediger in Leonberg. Richtig. Unser Fritz Dengel, Evangelist und Kfz-Sachverständiger. Dann Frank Deuringer, Ingenieur und auch Gemeindegründer in Schwerin. Und Alfred Techniepe, Elektroniktechnik. Firma, Unternehmer aus dem Raum Köln, er ist auch Ingenieur. Und alle sind Menschen mitten im Geschäftsleben, sage ich jetzt mal, oder im Berufsleben. Und alle beobachten sehr gespannt, was in dieser Welt los ist. Und deswegen das Thema Gewissensfreiheit, Kirche und Staat. Ich denke, als Siebenten-Tags-Adventisten wissen wir alle, um was es geht. Wir haben ja den großen Kampf als Hintergrund, dann lesen wir auch das Buch. Und wir verstehen, in welcher Zeit wir sind. Aber doch ist es immer wieder wichtig, darüber zu sprechen. Und ASI ist aktuell, ihr Geschwister. ASI möchte immer on spot sein. Wir hatten auch vor 2-3 Jahren, als Corona aufkam, TED Talk gehabt. Da hatten wir über Corona entsprechend aktuelle Stunde gehabt. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Vortrag gehabt von der Maya Lang über Klimaveränderungen. Auch das sind doch Themen, die immer wieder auftreten. Oder eben über Kirche und Staat und Religion. Und es ist ja kein neues Thema und wir wissen, dass es nicht so einfach ist, wenn Kirche und Staat zusammenarbeiten, siehe Mittelalter. Ich habe ein paar Fragen entwickelt, wir haben uns darauf vorbereitet, aber es gibt auch spontane Antworten dazu. Und ich fange mal mit Fritz Dengel an. Sag mal Fritz, der Einfluss der Kirche im Staat, vor allem hier in Deutschland und Europa. Wir haben ja sehr viele Kirchenaustritte in Deutschland. Und die meisten Menschen denken, also der Einfluss der Kirche im Staat wird immer weniger. Und mit eurer Prophetie hat das überhaupt hier was zu sagen. Steht diese Entwicklung nicht entgegen der biblischen Prophetie, dass es mal zu einer diktatorischen Verbindung zwischen Kirche und Staat kommt? Kann es sein, dass vielleicht die Prophetie veraltet ist?
Vielen Dank, Stan, für die Frage. Und sie ist tatsächlich sehr aktuell. Sie ist sogar sehr wichtig, weil das, was man augenscheinlich sieht, ja zu dem, was eigentlich, wie du sagst, die Prophetie sagt, ja gar nicht zusammenpasst. Ja. Nun müssen wir uns eine Sache immer vor Augen halten. Wenn wir hier zum Beispiel über die Kirchenaustritte sprechen, wenn wir die Kirche der letzten Jahrhunderte anschauen, gerade auch die schlimme Zeit, die Inquisitionszeit, die Zeit des finsteren Mittelalters, dann sehen wir immer wieder interessante Dinge. Was hat die Kirche dort getan? Also ist das, was der Mensch heute in Verbindung mit Kirche bringt, ist oft etwas ganz anderes, was die Kirche ist und tut. Das ist eine interessante Sache. Deswegen sagen auch viele Menschen heute, ich habe das erlebt selber, dass Leute sagen, das ganze Zeug mit dem Glauben, da will ich nichts mehr davon hören. Ich brauche das nicht, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine Kirche. Warum? Sie schmeißen alles in einen Topf. Und hier beginnt schon die Problematik. Deswegen treten Leute aus. Das entmachtet aber eine Kirche nicht. Es gibt etwas sehr Interessantes, was wir haben ja heute in der Andacht, heute Vormittag gehört, von einem Känguru. Das geht immer vorwärts. Ich erwähne jetzt ein anderes Tier, das ist ein Negativbeispiel. Und zwar das Chamäleon. Was tut das Chamäleon? Es passt sich seiner Umgebung an. Und da gibt es ein sehr interessantes Zitat von Ellen White, da möchte ich euch mal kurz diese 2-3 Zeilen vorlesen, eigentlich das Buch Der große Kampf, Vom Schatten zum Licht, Seite 522, da sagt sie Folgendes. Ich denke, es wird auch eingeblendet. Auf das Papsttum trifft zu, was die Prophetie von dem Abfall, der da kommen soll, in den letzten Tagen vorhergesagt hat. Es gehört zu seinem diplomatischen Geschick, immer gerade den Charakter anzunehmen, der seinen Absichten am besten dient. Es verändert sich äußerlich wie ein Chamäleon, verbirgt aber darunter das unveränderliche Gift der Schlange. Das ist ein richtiger Knüller, was Ellen White hier auf Papier bringt. Was bedeutet das in der Summe? Es geht darum, wenn wir sehen, wie im Mittelalter das Papsttum geherrscht hat. Ich nenne es einfach geistlichen Despotismus. Diese Despoten gibt es überall auf der Welt. Aber was im Mittelalter war und auch wirklich sichtbar war für alle, ist, wenn ein religiöser Führer, ein religiöser Herrscher, ja, das Zepter in der Hand hält. Und ihr wisst alle, was damals der Fall war. Die Leute, beziehungsweise die Könige, die Großen, die Kaiser, die Fürsten, ja, die mussten zum Papst und sich vor ihm verbeugen.
Ist das heute auch so?
Noch viel schlimmer. Habt ihr in den Medien schon mal beobachtet, was für Leute heute zum Papst reisen und ihm ihre Ehre zollen? Habt ihr das schon mal beobachtet? Ich rede nicht von irgendeinem Präsidenten aus der Dominikanischen Republik oder aus Fuerteventura. Ich rede von großen Nationen, von Industrienationen, die gehen hin und zollen und die besuchen ihn regelmäßig. Was machen die dort? Was passiert dort eigentlich im Hintergrund?
Sehr gut. Ja, was denkt ihr?
Interessant ist, Ellen White sagt, die letzte Zeit, wenn das Sonntaggesetz kommt, diese Kirche und Staat sich verbinden, um den Druck auszuüben, wird in Amerika und in Europa anders sein. In Amerika wird das der Protestantismus sein, der dort vor allen Dingen das durchdrückt und Stress macht. Und in Europa wird das der Katholizismus sein. Mhm. Und interessant ist, dass beide ganz verschiedene Strategien haben, wie sie vorgehen. Der Protestantismus braucht die Menschen, braucht die Gläubigen, die das mitmachen, die begeistert sind und die das fordern. Wir sehen momentan in Amerika, haben wir zwei verschiedene große Gruppierungen. Wir haben einmal den Mainstream, der immer mehr ins Liberalismus, in den Atheismus und in das in den linken Graben rutscht. Aber wir haben momentan die Gegenbewegung der religiösen Rechten, die auch wieder Werte, biblische Werte haben will, aber auch Kirche und Staat vereinigen will. Und das sehen wir gerade auch unter Trump, ja, wie da die Entwicklung gerade seine Leute, mit denen er zusammenarbeitet, die Evangelikalen, wie das sich gerade formiert und wie das sichtbar ist. In Europa ist der Katholizismus, das Papsttum, diejenigen, die jetzt die Macht ausüben wird, und das Papsttum braucht die Menschen nicht. Dem Papsttum ist es egal, wie viele Menschen austreten und nicht austreten. Sie machen die Macht von oben. Und sie haben einen Einfluss durch ihre Machtstrukturen, die sie aufgebaut haben, innerhalb der Politik, innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der Religionen. Deswegen versucht auch der Papst, die Religionen zu vereinen, um die Verbindung auf oberster Ebene herzustellen. Und das Volk brauchen sie dafür nicht. Deswegen sind die Kirchenaustritte für den Papst vollkommen uninteressant. Sie werden ihre Macht so oder so am Ende ausspielen.
Was sind denn diese Machtstrukturen? Wie heißen die denn heute zum Beispiel? Also ich denke an WHO, ich denke an die UNO, ich denke an Sunday Alliance. Das sind oft Katholiken, die das führen. Der Guares, wie das heißt, Guterres ist ja auch römisch-katholisch. Ja. Also die verwenden diese Organisationen auf Leitungsebenen, arbeiten die alle zusammen und mit dem Vatikan, auch wenn es viele Kirchenaustritte gibt und die Menschen denken, naja, es wird immer atheistischer im Land.
Man kann sehen, dass der Papst auch versucht, den Einfluss zu stärken. Er hatte vor einigen Wochen ein Angebot gemacht an alle christlichen Kirchen und hat gesagt, ja, ich bin bereit, auf einen Teil meiner Macht zu verzichten, wenn ihr dafür mich als Oberhaupt aller christlichen Kirchen akzeptiert. Und das sind also alles so ein bisschen Zuckerbrot, ja, und zwar nicht die Bevölkerung, nicht den Gläubigen, sondern um den Leitern der anderen Kirchen das leichter zu machen, den Papst zu akzeptieren als Oberhaupt der. Und dann natürlich steigt sein Einfluss und seine Macht. Und das sind genau die Grundlagen, die du eben vorgelesen hast, was im Mittelalter gewesen ist, was momentan unter der Decke stattfindet. Aber wenn er wieder die Möglichkeiten hat, die gleichen Dinge durchführen wird wie im Mittelalter.
Genau.
Noch kurz was dazu. Und da sind wir auch schon beim Stichpunkt, du hast es ja schon eingeleitet, Stichpunkt Ökumene. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, den wir im Auge behalten müssen. Der Teufel wird die Dinge, die schlecht sind, immer ins Licht stellen, als gut darstellen und umgekehrt genauso, die guten Dinge als schlecht und böse. Und die Ökumene ist etwas, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes den vielen Religionen, vor allem der katholischen Kirche, etwas Heiliges. Und das wird vorangetrieben. Und schaut euch mal an, was heute in der Welt passiert. Wenn du heute nicht mehr mit dem Mainstream gehst, das heißt, wir reden von Gewissensfreiheit, die ist schon längst eingeschränkt. Wir denken, das kommt, das ist schon und das wird noch geballter kommen. Aber heute, wenn du schon nicht mehr so denkst, wie es die Masse oder wie es der Mainstream vorgibt, wie es sein muss, ja, bist du schon ein Außenseiter. Das nächste ist nur noch, was wird passieren mit denen? Ja. Und genau das sehen wir auch, jeder, der gegen die Ökumene ist, ja, der stellt sich gegen das Common Good, also dieses Gemeinwohl der Menschheit. Ja, das ist ja etwas Gutes. Im Grunde genommen, das, was Jesus in Johannes 17 sagt, ist aber nicht das, was hier praktiziert wird von der katholischen Kirche, vom Vatikan. Und dann entsteht nämlich genau das. Sobald einer die Macht hat, ein religiöser Führer, geistlicher Despotismus. Und was passiert dann? Wie damals im Mittelalter, eine Exekutive, eine Legislative, der Vatikan, die Legislative gibt die Gesetze, sie brauchen aber eine Exekutive, eine Hand, die das ausführt. Der Vatikan ist zu klein dafür. Wen nehmen wir dann? Das zweite Tier. Nicht wahr? Amerika. Und wir sehen, dass die Verbindungen, wie die immer enger und immer enger aneinander kommen und vor unseren Augen. Ich persönlich denke, das ist meine persönliche Meinung, wir werden es zu unseren Lebzeiten noch sehen, was hier noch passieren wird. Das geht gerade alles sehr schnell.
Mhm. Ja. Vielen Dank. Also das war so zur ersten Frage, die Abnahme der Christen. Du wolltest noch was sagen?
Zwei Sachen wollte ich noch eben sagen.
Alfred, ja.
Also wenn wir jetzt über die katholische Kirche oder so reden, dann meinen wir das System dahinter, nicht die Menschen. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Das ist das System, was wir meinen. Die Danke. Menschen, es gibt in jeder Kirche aufrichtige Christen.
Absolut.
Und die werden auch gerettet. Wir sehen jetzt hier den Chart und ich habe das mal früher ein bisschen untersucht. Immer wenn es den Menschen gut geht in Wohlstandszeiten, dann ist der Abstand zur Kirche größer geworden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind neue Kirchen entstanden und die Nähe der Menschen zu den Kirchen ist immer größer geworden. Also es täuscht immer, also wenn man so einen Chart sieht, täuscht den weg. Also es kann sich ganz schnell wieder ändern.
Das stimmt. Das haben wir bei der Corona-Krise auch gesehen, wo dann plötzlich hinterher Menschen gekommen sind. Dankeschön. Frank, ich habe noch eine andere Frage an dich. Welche Rolle spielt eigentlich die Gewissensfreiheit für uns Christen bei der Annäherung zwischen Kirche und Staat, wenn es dann zu gewissen Gesetzen kommt? Ich klammer auf, Corona-Krise hat ja gezeigt, du darfst nicht mehr in die Kirche gehen, du darfst auch, wenn du in der Kirche bist, nicht singen oder sie gar nicht betreten oder Abstand halten oder was auch immer, das war damals der Fall. Wir wissen, dass diese Dinge ja kommen werden. Ich möchte noch ein Zitat von Abraham Lincoln einblenden hier. Die Sünde des Schweigens, wenn man protestieren sollte, macht Menschen zu Feiglingen. Ich habe das aus diesem wunderbaren Buch von Samuel Pipim, nicht käuflich heißt dieses Buch. Das ist eigentlich ein fantastisches Buch. Wer das noch nicht gelesen hat, der sollte sich das wirklich erwerben. Und da wird dieses Zitat gebracht, oder auch andere Zitate, da wird Bezug genommen auf Nabal, der sein Weinberg verloren hatte, weil der Ahab sein Weinberg wollte. Und was hat er gemacht? Er hat die Ältesten und die Stadt und die Richter und so weiter bestochen, sodass tatsächlich später ein Mord entstand an Nabal. Und alle haben geschwiegen, alle haben mitgemacht. Welche Rolle spielt die Gewissensfreiheit?
Wenn du das Thema Corona ansprichst, ist natürlich das Thema auch, wie haben wir uns in der Zeit verhalten? Haben wir geschwiegen oder haben wir protestiert? Sind wir hörbar gewesen oder haben wir die Dinge eher geschehen lassen, haben gedacht, wir halten uns etwas zurück, wir sind etwas im Hintergrund? Schwester Weidt hat auch was Interessantes dazu geschrieben. Und zwar schreibt sie, die Menschen, die sich an Gottes Gebote halten, dürfen jetzt nicht schweigen, so als hätten sie sich mit der Situation abgefunden. Wir tun nicht den Willen Gottes, wenn wir ruhig da sitzen und nichts tun, um die Gewissensfreiheit zu erhalten. Ernste Gebete sollten zum Himmel aufsteigen, damit dieses Unheil so lange abgewendet wird, bis das Werk vollendet werden kann, das lange vernachlässigt wurde. Wir sollten nachhaltiger beten und dann entsprechend unseren Gebeten arbeiten. Beten ist immer ganz wichtig und es wird sich oft zusammengefügt, auch in Gebetsgemeinschaften. Aber setzen wir auch um, wozu wir aufgefordert sind? Sind wir aktiv geworden in dieser Zeit? Haben wir unsere Stimme erhoben, da wo Unrecht geschehen ist? Gewissensfreiheit ist, denke ich mal, ein sehr, sehr hohes Gut. Unsere Regierung hat es sogar, ich sag mal, als Präambel genommen für ihre Gesetzesverfassung. Aber wie gehen wir damit um? In der Zeitschrift von der Baden-Württembergischen Vereinigung im März 2021 gab es mal eine sehr interessante Überschrift. Da stand Gewissen und Freiheit und ihr Ende durch eine Impfampulle. Ich finde, das hat ziemlich zum Nachdenken angeregt. Wir, besonders wenn wir in leitenden Positionen sind, wir kennen das auch aus der Wirtschaft, aber wie ist es, wenn man in einer geistlich leitenden Position ist? Welche Verantwortung übernimmt man dann für die Gewissensfreiheit? Ich denke mal, wir haben viele Werbevideos auch in dieser Zeit gesehen, die gedreht worden sind und wo, ich sag mal, diese Impfampulle als Nächstenliebe proklamiert worden ist. wenn jemand in einer leitenden Position ist, dann hat er Verantwortung für das, was er tut. Und wenn jemand in einer leitenden Position ist, muss er auch erkennen, wenn er einen Fehler macht. Und wenn er diesen Fehler macht, dann sind folgende Worte ganz wichtig. Es tut mir leid. Diese Worte habe ich bisher noch nicht gehört. Aber ich denke mal, es ist wichtig, dass es auch Sachstand wird, dass man dieses reflektiert. Und wenn man einen Fehler begangen hat, dann sollte man darüber nachdenken und sollte in das Gespräch kommen, indem man sagt, es tut mir leid. Und ich denke mal, das ist der wichtigste Punkt, wenn es um Gewissensfreiheit geht, wie man jedem Einzelnen respektieren kann, wie er mit seinem eigenen Gewissen umgeht. Der Herr hat uns so geschaffen. Wenn ich Daniel nehme, und es ist ein Gesetz gekommen, dass man nicht öffentlich beten darf. Was hätte er tun können? Er hätte doch trotzdem zu Gott beten können in seinem Kämmerlein. Aber er hat die Fenster aufgerissen und hat laut gebetet. Und ich denke mal, so ist es auch unsere Pflicht, wenn unser Gewissen in der Art niedergedrückt wird, dass es gegen das geht, was wir von Gott gezeigt bekommen, dann sollten wir in der ähnlichen Lautstärke das hinausrufen. Das ist, denke ich mal, meine Meinung.
Ich habe hier ein Zitat von dem Samuel Pipim, hat es geschrieben, das Buch, nicht käuflich, von unserem lieben Pastor Martin Niemöller, der ja im Naziregime gelebt hatte und auch letztendlich umgebracht wurde. Und er sagt Folgendes: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Ich denke, das hat uns was zu sagen, Geschwister. Wir müssen unsere Stimme und dürfen unsere Stimme erheben. In einer feinen Art, nicht mit Molotow-Cocktails und wie auch immer, ja, Barrikaden, aber in einer Art, wo die Menschen wissen, für was wir stehen, dass wir für die Gewissensfreiheit stehen, wie er gesagt hat.
Und ich finde, nicht jeder hat den gleichen Mut, in gleicher Art und Weise aufzustehen und, ich sage mal, laut diese Meinung kundzutun. Aber wenn sich jemand hervorwagt und dass er seine Stimme erhebt und diese Stimme einsetzt, um auf Missstände hinzuweisen, dann sollte es unsere Pflicht sein, denjenigen Unterstützung zu geben. Dann sollten wir ihm zeigen, dass wir zusammenstehen. Schwester Weiter hat gesagt, press together. Das heißt, wir sollen zusammenarbeiten und zusammenstehen, vor allem wenn es um die Wahrheit geht. Es wird oft über die Liebe gepredigt, aber die Liebe zur Wahrheit ist das wirkliche Gut, das wir zu beschützen haben.
Es ist ganz wichtig, dass wir auch unterscheiden, wann sage ich was und wann sage ich nichts. Es gibt Situationen, wo Schweigen besser ist. Auch Jesus hat manchmal geschwiegen, wo er angeklagt wurde. Und es gibt Situationen, wo wir reden müssen. Und da die Weisheit zu haben, dass wir uns von Gott führen lassen, wann soll ich meinen Mund halten und vielleicht dulden und leiden? Ich denke, wenn die Gewissensfreiheit verschwindet oder weniger wird, das ist ja nicht mit einem Schlag, sondern das geht ja Schritt für Schritt langsam, wenn es weniger wird, dann leiden wir. Und das tut weh. Manchmal heißt es einfach nur, dass wir stillhalten und leiden. Manchmal ist es notwendig, unsere Stimme zu erheben, und zwar nicht nur, wenn es um uns geht, sondern auch, wenn andere Unschuldige angeklagt werden oder wenn es ihnen schlecht geht, dass man dann auch seine Stimme erhebt. Und das heißt auch, dass man sich selbst auch ins Kreuzfeuer stellt. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und das kann man, denke ich, auch nur mit Gottes Hilfe und durch Gottes Kraft auch dann durchstehen.
Wichtig ist auch, wenn in der Gemeinde etwas passiert, was nicht gut ist, dass wir da die Stimme erheben. Ellen White schreibt auch, Neutralität in einer Krise ist eine Sünde. Also ich kann nicht mich zurücklehnen und sagen, das ist das Problem von der Hamburg-Vereinigung oder von der Bayerischen Vereinigung. Wir müssen auch oder dürfen auch unsere Stimme erheben und müssen sie erheben. Wir sind schließlich die Adventgemeinde. Unsere Gemeinde wird so geformt, wie wir es zulassen, und wir wählen die Führer oder die Leiter. Also das ist wichtig. Gut, ich habe noch eine Frage, Olaf, an dich. In der Bibel offenbart Gott seinem Volk in der Offenbarung 13, dass zwei Weltmächte Freunde werden und der ganzen Welt Gesetze und ja, eine diktatorische Sonntagsfeier aufzwingen werden. Also USA, früher das Bollwerk des Protestantismus, hast du ja auch schon erwähnt, und der Vatikan, die päpstlich-römische katholische Kirche aus Rom, sind gemäß der Prophetie die beiden Protagonisten der Endzeit. Sehen wir heute eigentlich diese Tendenzen, dass sie sich erfüllen, bald erfüllen könnten?
Interessant ist, dass die Entwicklungen, die wir sehen, in Vatikan und auch in Washington sehr unterschiedlich sind. Wir haben in 4 Tagen die Wahlen in den USA und ich bin sehr gespannt, wie die ausgehen. Gerade weil wir wissen, dass von USA das zuerst kommt, das Sonntagsgesetz. Und wir wissen, dass die Mitarbeiter von Trump die religiöse Rechte, die Evangelikalen, sehr deutlich gesagt haben, was sie wollen. Sie wollen nämlich einen Gottesstaat errichten. Ein Gottesstaat in Amerika. Das bedeutet, sie wollen religiöse Gesetze erlassen, die die Menschen wieder auch einschränken. Natürlich, viele dieser religiösen Gesetze würden wir begrüßen prinzipiell, weil die Prinzipien, die sie haben, gegen Abtreibung und gegen LGBTQ+ und all diese Dinge, sind auch unsere Werte. Das Problem ist aber, dass, wenn man das zu Gesetzen macht, dann macht man religiöse Gesetze, die dann die Gewissensfreiheit wieder einschränken. Und dann geht es eben auch weiter. Und Sie sprechen auch schon vom Sonntagsgesetz, was Sie auch durchaus vorhaben. Obwohl ich es sagen muss, auch wenn Trump nicht gewählt wird, am Endeffekt kommt es nicht darauf an, wer Präsident ist. Denn Ellen White schreibt im Großen Kampf ganz deutlich, dass nicht der Präsident, nicht die Regierung das Sonntagsgesetz forcieren will und rausbringen will, sondern es kommt vom Volk, von den religiösen Leitern angestachelt und sie werden Druck machen und der Gesetzgeber wird nur nachgeben, um sich die Gunst des Volkes zu sichern. Das bedeutet, Trump an sich hat kein Interesse daran, ein Sonntagsgesetz rauszubringen und Harris auch nicht. Aber ist egal, wer da ist, wer Präsident sein wird, es wird sich so erfüllen, wie es im Großen Kampf geschrieben steht. Aber natürlich sehen wir, wenn Trump dran kommen sollte, dass seine Mitarbeiter, die im Hintergrund arbeiten, dass da sehr viel schneller und auch deutlicher sichtbar kommen wird. Aber selbst wenn Trump drankommt, nicht die Menschen entscheiden, wann das Sonntagsgesetz kommt, die haben schon lange das geplant, sondern Gott entscheidet. Und wenn Gott seine Hand drüber hält, dann können die Mitarbeiter von Trump noch so sehr Druck machen, Gott entscheidet, wann das kommt und wann die Situation, ich denke, auf allen Gebieten, ob das in der Evangeliumsverkündigung ist, ob das in der Situation in der Gemeinde oder was auch alle Situationen der Endzeit zusammenpassen, dann wird Gott die Hand abziehen und dann wird er sie machen lassen. Ja, deswegen, wir dürfen und sollen die Entwicklungen sehen und erkennen, dass es ja jeden Moment passieren kann, aber das heißt nicht, dass wir sagen, es muss jetzt kommen, sondern man muss immer sagen, Gott hat die Kontrolle und Gott führt. Ja. Auf der anderen Seite, der Papst wird nicht wirken, indem er direkt Druck ausübt. Das kann er nicht. Er hat nicht direkten Einfluss. Aber sein Einfluss geht dahin, dass er versucht, alle Religionen der Welt zusammenzuführen. Und er ist eigentlich der erste postmoderne Papst der Geschichte. Und er redet so postmodern daher, dass seine eigenen Leute, die Katholiken, ihn als Verräter, ihn als Antichristen und ihn als abgefallen bezeichnen und sie ihn am besten absetzen würden, weil er sagt, in allen Religionen kann man gerettet werden. Und die katholische Kirche glaubt ja offiziell, dass nur Katholiken gerettet werden können. Also wird er als liberal, als abgefallen bezeichnet unter seinen eigenen Leuten. Aber sie erkennen nicht, dass er als Jesuit ja ein anderes Ziel hat. Sein Ziel ist nicht, seine Gläubigen alle bei Laune zu halten, sondern einen Welteinfluss auszuüben. Er versucht, alle Religionen zu vereinen, unter ein Dach zu kriegen. Und das kann er nicht, indem er sich abschottet von den anderen, sondern indem er die Arme öffnet für alle. Und diese Öffnung der Arme für die anderen sehen die anderen Religionen sehr positiv und reagieren darauf und seine eigene Kirche natürlich negativ. Aber das ist eine Vorbereitung, dass am Ende eine Art neue Religion gegründet wird. Im Großen Kampf schreibt Ellen White, dass am Ende Satan eine neue Religion gründen wird und er sich selbst zu dieser neuen Religion bekehren wird. Ja, und man glauben wird, dass diese neue Religion den Weltfrieden für diese Welt bringen wird. Und das sehen wir genau, dass sich gerade das entwickelt vor unseren Augen durch die Aktivitäten, die der Papst gerade aktuell vollzieht.
Vielleicht noch ganz kurz dazwischen gleich. Ich habe hier 2 Bilder, die das bestätigen. Trump hat ja vor kurzem, als er seine Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, eine Münze herausgebracht. Und die Münze zeigt ihn mit Kyrus. Also es ist fast schon Größenwahn, aber im Prinzip stellt er sich damit gleich und sagt, wir wollen der Erlöser sein für Israel. Und Israel spielt ja da eine gewaltige Rolle. Und deswegen auch die ganzen Kriege und die ganze Unterstützung Amerikas und des Westens. Und hier ist genau das nächste Bild, von was du sprichst. NFAB, National Faith Advisory Board. Das heißt so gut wie nationale Glaubens- und Beratungskommission. Das sind die Evangelikalen, die ihn unterstützen und die im Prinzip im Hintergrund ihn auch wählen werden. Und es kann sehr gut möglich sein, dass aus dieser Ecke das Sonntagsgesetz kommt. Fritz.
Ich möchte anknüpfen an das, was du eben gesagt hast, Olaf, gleich quasi einen Schritt weitergehen. Du hast etwas Entscheidendes erwähnt, dass Ellen White schreibt, am Ende wird eine ganz neue Religion auftauchen. Und jetzt schaut euch mal Folgendes an. Enzyklika 2015, Laudato Si vom Papst. Kernthema, unser gemeinsames Haus. Habt ihr das schon mal gelesen? Unser gemeinsames Haus. Was heißt unser gemeinsames Haus? Wenn man genau hinschaut, der Papst geht total mit ins Klimathema. Komplett. Nicht nur er geht mit, er forciert das. Das heißt, schaut euch mal jetzt die Entwicklung in dieser Welt an. Es entsteht so eine Richtung, das ist kein Hype mehr, das ist eine Religion. Das Thema Klima ist zu einer Religion geworden. Und auch hier, wenn du anderer Meinung bist, so wie bei Corona oder bei welchem Thema auch immer, anders als der Mainstream, bist du stigmatisiert. Das dauert nicht lange. Und wir erleben dann 80 Jahre zurück das gleiche Thema. Nur, wenn die Leute, was ich beobachtet habe, die Leute entwickeln einen unheimlichen Hass gerade auf Jesus. Habt ihr das beobachtet in der Gesellschaft? Was passiert eigentlich? Wieso wird Jesus so attackiert? Was ist los? Und wenn wir sehen, im Buch Christus kommt bald, Seite 177, schreibt Ellen White, die Regierungen und Machthaber der Erde haben sich in erbittertem Widerstand gegen den Gott des Himmels erhoben. Sie sind voller Hass gegen jene, die Gott nachfolgen. Und bald, sehr bald, wird die letzte große Schlacht zwischen Gut und Böse gekämpft werden. Und genau das beobachte ich, wie dieser Hass auf Gott, auf Jesus, alles andere steht hoch im Kurs. Buddha, Allah, Esoterik, was du willst, Yoga, das reißen sie dir aus den Händen. Aber Jesus, lass uns mit Jesus. Ich sehe gerade, wie Jesus versucht wird, man versucht ihn zu eliminieren und dann kommt diese neue Religion. Und von wegen, dass die Menschen denken, ja, die ganzen Katholiken oder Protestanten, ja, der Papst wenn er, oder unsere Führer, ja, das sind ja ehrenwerte Männer Gottes, die werden die Religion auswechseln, die nehmen, schrauben die Birne ab und machen an das Licht rein. Und das heißt Klima, das war's mit Jesus. Und das werden wir erleben. Und da möchte ich uns einfach mal was zum Nachdenken geben. Wir sollten gewarnt sein, in welche Richtung das geht. Ob wir da mitlaufen, weil wie die Schwester vorher sagte, Gott hat uns die Erde gegeben, wir sollen sie bebauen und bewahren, aber wir sollen sie nicht anbeten und keine Religion draus machen. Und genau das geschieht gerade und wir sind am Scheideweg.
Vielen Dank. Also wir sehen tatsächlich die Entwicklung USAs hier am Bild und im Vatikan, wie sich der Einfluss immer mehr zunimmt. Und wir können schon sehr bald spannende Zeiten erleben und wir wissen, dass die Endzeitereignisse schnell gehen werden. Alfred, an dich habe ich auch eine Frage. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, als diese Corona-Krise kam, ich folge der Wissenschaft. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Wissenschaft in den politischen Entscheidungen des Staates und vielleicht auch der Kirchen?
Ja, ich habe noch ein Zitat gefunden von C.S. Lewis. Das war ein Literaturwissenschaftler aus Großbritannien. Ein Professor, und er sagt, auf Deutsch übersetzt, ich fürchte eine Regierung im Namen der Wissenschaft, so entstehen Tyrannen. Ich möchte mal kurz ausholen, was Wissenschaft ist und was nicht. Also Wissenschaft ist ein systematisches Vorgehen, um natürliche und soziale Phänomene zu untersuchen und zu erklären, durch Beobachtungen und Experimente. Und dabei ist es wichtig, dass es sich um nachvollziehbare Ereignisse handelt. Die Theorien müssen also überprüfbar und wiederholbar sein. Und jetzt gibt es zum Beispiel im kirchlichen Umfeld die kritisch-historische Bibelauslegung. Mhm. Und Gott handelt handelt übernatürlich und nicht nachvollziehbar. Und so kommt man dann zu den Ergebnissen, dass zum Beispiel die Bücher, die prophetischen Schriften innerhalb des Daniel-Buches nachträglich eingefügt sein müssten, weil Gott oder Daniel konnte ja nicht voraussehen. Oder dass so unsinnige Sachen, dass Jesus, als er übers Wasser lief, dass das auch nur symbolisch zu verstehen ist, weil das ist ja physikalisch gar nicht möglich. Und so gibt es dann auch noch mehr Einschränkungen, dass man dann es gibt die Einschränkung, dass Moral und Ethik, das kann man auch nicht wissenschaftlich erklären. Zum Beispiel gab es das Berufsverbot in Pflegeheimen. Das hat man aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen, dass sich eben diese Bewohner nicht anstecken können. Und das ließ Menschen verzweifeln, weil Kinder ihre sterbenden Eltern nicht besuchen konnten. Und das ist ja eigentlich unsinnig. Dann wird auch nicht berücksichtigt bei politischen Entscheidungen, dass sich die Wissenschaft weiterentwickelt anhand von Kenntnissen, die man dazu gewinnt. Es wird einfach so davon ausgegangen, dass das so ist und dass sich das alles, dass das feststeht. Und so denken auch viele Menschen, dass eben, wenn das die Wissenschaft ermittelt hat, dass das dann auch so ist und dass die Wissenschaftler schon recht haben. Und so kann man aber auch Menschen steuern und die Wissenschaft missbrauchen.
Also die Wissenschaft wird vorgeschoben als quasi, ja, das ist ja wissenschaftlich, das ist experimentell oder wie auch immer dargestellt, und sie wird vorgeschoben, um politische und religiöse Entscheidungen zu treffen. Wir reden auch nochmal gerade über unsere Gemeinde, was da los ist. Aber Frank war nochmal dran und dann Olaf.
Wenn man die Wissenschaft nimmt, ich kenne das ja aus meinem beruflichen Umfeld, lässt man immer Gutachten erstellen. Genau. Und der Gutachter, das Erste, was er mich fragt, wenn ich ein Gutachten erstelle, lasse, was soll dann bei rauskommen? Und das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist das Ergebnis so herbeizuführen, dass es, ich sag mal, logisch klingt. Das sind die Sachen, die wir erleben dürfen. Ist das nicht bei uns in der Gemeinschaft genauso? Wenn wir das Thema LGBTQ nehmen, welche neuen Erkenntnisse sind gewonnen worden, durch Fußnoten, die ergänzt worden sind, um dieses Thema, ich sag mal, gesellschaftsfähig zu machen und nicht nur gesellschaftsfähig, auch für uns sozusagen als neue Doktrine zu entwickeln. Und so wird auf dem Tenor der Wissenschaft wird eigentlich das Gewissen ausgeschaltet bei den Menschen und es wird in das Gehirn eine neue Ideologie eingepflanzt, ein neuer Gedanke eingepflanzt, der unter dem Thema Wissenschaft begründet wird und jetzt anzuerkennen ist.
Nicht überall, wo Wissenschaft draufsteht, ist auch Wissenschaft drin. Wenn du eine Studie liest und du willst wissen, ob das stimmt oder nicht stimmt, musst du nur fragen, wer hat die finanziert. Wenn die Fleischindustrie eine Studie finanziert, dann weißt du auch, was dabei rauskommt. Und wenn die Zuckerindustrie eine Studie finanziert, dann weißt du auch, was dabei rauskommt. Und wenn die Tabakindustrie eine Studie finanziert, dann weißt du auch, was dabei rauskommt. Und das nennt sich alles wissenschaftlich. Deswegen, heute kannst du alles und nichts beweisen durch sogenannte Wissenschaft. Und der Staat versucht den Menschen, weil die Wissenschaft in der modernen Zeit das Nonplusultra war, das Denken, der Verstand war der Maßstab für alles. Und das ist noch in den Köpfen der Menschen, auch in der postmodernen Zeit, immer noch verankert, dass man glaubt, die Wissenschaft hat Recht und wenn das bewiesen ist, dann ist es so. Und das versucht man den Menschen dann zu verkaufen, um damit Politik zu machen und Dinge zu sagen, die einfach Fake News sind.
Und wie oft hat sie sich geirrt? So ist das. Ich denke an die 70er, 80er Jahre, da hat es geheißen, wir bekommen eine Eiszeit. Gibt es ja richtige Darstellungen, also in der Zeitung. Und heutzutage heißt es, wir verbrennen alle, wir ersticken alle. Naja, gut, also vielen Dank dafür. Das ist auch sehr wichtig, dass wir die Wissenschaft nicht als Grundlage unseres Glaubens nehmen sollten, oder? Oder zumindest politischen Entscheidungen nehmen sollten. Fritz, wir haben allerdings die Wissenschaft hier in einem Statement der Generalkonferenz drin. Das ist jetzt die englische Version, wer es nachlesen will. Ich habe auch die deutsche gewählt. Da gab es ein Statement von der Generalkonferenz, allerdings durch ADCOM, also das ist ein Ausschuss von der Generalkonferenz, der hat ein Statement gebracht zur Wissenschaft und das hat er verbreitet. Und da heißt es, die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten legt großen Wert auf Gesundheit und Wohlbefinden. Der adventistische Gesundheitsschwerpunkt basiert auf der biblischen Offenbarung, den inspirierten Schriften von Ellen White, Mitbegründerin der Kirche, und auf wissenschaftliche Fachliteratur mit Peer Reviews. Wir ermutigen daher, und das war dann das Ergebnis, zu verantwortungsvollen Impfungen und haben keinen religiösen oder glaubensbedingten Grund, unseren Anhängern nicht zu einer verantwortungsvollen Teilnahme an Schutz- und Präventierimpfungen zu ermutigen. Und so weiter und so fort. Aber uns steht noch, wir sind nicht das Gewissen der einzelnen Kirchenmitglieder und so weiter. Ja, also das ist doch eigentlich eine recht problematische Darstellung. Oder wie siehst du das, dass unser Glaube beruht auf der Bibel und auf dem Geist der Weissagung und auf der Wissenschaft?
Wenn ich das so lese, kommt mir automatisch ein Gedanke. Verbrechen im Namen der Wissenschaft. Wir haben das erlebt, nicht nur die letzten Jahre durften wir es auch sehen. Leider ist da ein Beispiel zu lesen, was empfohlen wurde. Aber das war schon immer so ein Thema, denn die Wissenschaft, wenn die Wissenschaft tatsächlich ein komplett unabhängiges Instrument wäre, dann würde ich nochmal darüber nachdenken, über diese Themen. Das Problem ist aber, wie der Olaf auch sagte, frag mal nach, wer die Dinge finanziert hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Wissenschaft, und das sehen wir auch, wie konform die Wissenschaft mit bestimmten Institutionen läuft. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder das Wort Robert-Koch-Institut gehört. Ich möchte euch was also zum Thema Verbrechen im sogenannten Namen der Wissenschaft. Es gab viele Verbrechen im NS-Regime. Ja. Es gab zur Kolonialzeit viele Verbrechen. Und schaut mal her. Ein Zitat hier. Zu Kolonialzeiten war es üblich, dass Forscher skrupellos mit Afrikanern experimentierten, allen voran die Deutschen. Auch Robert Koch zwang kranke Menschen in Konzentrationslager und testete an ihnen neue Gegenmittel. Robert Koch, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, ne? Hat sich nicht viel geändert. Ich muss es offen sagen, weil wir haben ein Problem, wir sind Individuen und jeder Mensch hat die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht. Ja? Aber wir merken, dass die Gewissensfreiheit schon so weit eingeschränkt ist, dass dieses Selbstbestimmungsrecht auch schon gefallen ist. Und wenn du es nicht so verstehen willst, ja, dann machen wir dir eben ein schlechtes Gewissen. Wenn du es dann auch noch nicht verstehen willst, schlechtes Gewissen, Stichwort Impfung Nächstenliebe. Ne? Wenn du es so auch noch nicht verstehen wirst, dann werden wir zum letzten Mittel greifen. Und das ist eine fatale Entwicklung, die sich in den letzten Jahren aufgetan hat. Wisst ihr, warum so eine Entwicklung möglich ist? Weil wir das, was der Frank vorher gesagt hat, nie getan haben. Wir sind nicht aufgestanden. Wir haben nichts gesagt. Deswegen sind solche Entwicklungen möglich.
Frank? Wenn wir das jetzt lesen, wir hatten ja mal drüber gesprochen, Kirche und Staat. Wenn wir sozusagen die höchsten Autoritäten dieser beiden Institutionen nehmen, was passiert, wenn man gegen etwas, was dort beschlossen wird, den Mund erhebt? Was ist, wenn man in einem staatlichen Bereich ist und man erhebt seine Stimme gegen das, was unsere sozusagen Führung der Länder macht? Wie ist es, ich sag mal, ich komme aus der DDR, wenn wir etwas gesagt haben, was nicht staatskonform gewesen ist, dann wurde uns schon auf irgendeine Art und Weise der Mund verboten. Wie ist es, wenn es aus der Leiterschaft unserer, ich sag mal, Glaubensbrüder kommt, wenn wir dort unser Wort dagegen erheben, wenn wir, ich sag mal, das, was dort beschlossen wird, wenn wir dieses Schriftstück sehen und wir erheben unsere Stimme dagegen, weil es einfach mit unserem Gewissen und mit dem, was wir als biblische Grundlage haben, nicht konform geht und wir erheben unsere Stimme dagegen. Wird das akzeptiert, wird das gehört, wird das zur Diskussionsgrundlage erklärt? Oder werden wir an der Stelle genauso mundtot gemacht, wie es auch vom Staatlichen herkommt? Ziehen wir hier eine Parallele zwischen dem, was staatlich passiert und dem, was in der Gemeinde passiert? Und da sollten wir aufpassen, dass es nicht am Ende zu dem gleichen Ergebnis führt.
Ich denke, bei dem Zitat hier ist es wichtig zu erwähnen und zu sagen, dass das nicht die Vollversammlung der Generalkonferenz war, die das verabschiedet hat. Genau. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich ein Problem. Weil ich denke, die Vollversammlung der Generalkonferenz ist, sagt Ellen White, die höchste Autorität auf Erden. Das hier ist nur auch nicht, das hier ist nur ein Verwaltungsausschuss der Generalkonferenz. Genau. Das heißt, es sind einige Brüder dort gewesen. Und ich halte dieses Zitat für äußerst problematisch. Aus dem Grund, weil erstens sie eine falsche Grundlage gelegt haben. Wir haben niemals, es ist niemals die Grundlage der Weltgemeinde, dass die Wissenschaft in irgendeiner Form die Grundlage unseres Glaubens ist. Genau. Kann und darf nicht sein.
Ganz genau.
Und dagegen müssen wir uns wehren. Allein dieser Schritt ist etwas, was ein No-Go ist.
Sonst müsstest du die Evolution auch
glauben. Oder richtig. Also, und zwar das Problem ist eben, weil gerade in der Corona-Krise, es gibt Wissenschaftler, die haben gesagt, du musst dich impfen lassen, damit du geschützt bist. Es gab Wissenschaftler, die haben gesagt, du darfst dich nicht impfen lassen, weil Impfung gefährlich ist. Und welcher Wissenschaft glaubst du jetzt? Und wenn man diese Grundlage hat, dann wird das nicht die Gemeinschaft einen, das wird das die Gemeinschaft spalten. Weil die einen glauben der Wissenschaft, die anderen glauben der Wissenschaft und dann hast du am Ende die Spaltung. Deswegen ist es nicht möglich. Und es ist äußerst problematisch, dass diese Sätze hier gefallen sind, dass die Wissenschaft als Grundlage der Impfempfehlung gegeben wurde. Und ich erwarte, dass die Generalkonferenz, und ich rufe sie hiermit auf, diese Aussage widerruft und sie dafür entschuldigt. Weil es nicht geht, dass die Wissenschaft als Grundlage für irgendwelche Empfehlungen gegeben wird, auch wenn sie hinterher sagen, jeder muss sich selbst entscheiden. Aber es ist eine deutliche Impfempfehlung gewesen. Und das geht an dieser Stelle überhaupt nicht. Aber zum Glück war es nicht die Vollversammlung. Deswegen kann ich noch ganz gut schlafen. Unsere Gemeinschaft ist deswegen nicht abgefallen, aber es waren leitende Brüder, die hier grundlegende Fehler gemacht haben.
Vielen Dank. Vielleicht kommen wir noch zur nächsten Frage. Sorry, ich muss ein bisschen abwürgen, aber wir haben noch 8 Minuten. Aber dazu wird es morgen ein kurzes Interview geben. Wir haben Ron Kelly hier, Konrad Wein ist hier aufgestanden und hat ganz klar gesagt, die Gemeinschaft muss sich entschuldigen. Wir haben, als wir Ron Kelly eingeladen haben, nicht gewusst, dass das seine Gemeinde ist. Und wir werden mal morgen, so Gott will, ein kurzes Interview mal mit Ron Kelly genau über diesen Punkt noch haben. Alfred, weil wir das jetzt so sehen, dass viele, ich nenne es jetzt einmal so, auch Ärzte, Wissenschaftler, geistlich betrunken worden sind. Das ist übrigens ein Ausdruck von Ellen White. Sie sind geistlich trunken. Die sogenannten klar denkenden Menschen, von denen man denkt, die denken klar. Welche Rolle spielen die Medien in dieser ganzen Sache?
Ja, die Medien haben einen großen Einfluss. Wenn man mal so überlegt, bevor es den Fernseher gab, saßen die Familien im Kreis zusammen abends, ja, haben sich unterhalten. Dann kam der Fernseher und die Sitzpositionen haben sich ganz... Es ist wie so ein Altar geworden. Der Fernseher ist ein Altar geworden. Aber jetzt hat auch jeder ein Handy, ein Smartphone und man informiert sich darüber. Aber auch diese Informationen sind gefiltert. Man kann zwar selber Videos hochladen, aber wenn es dann nicht so systemkonform ist, dann wird das auch wieder gelöscht. Du kannst
da so Geschichten. Wir wissen davon, was bei Amazing Discoveries, als wir Videos gegen Impfungen veröffentlicht haben oder Peter McCullough eingeladen haben aus den USA, wurden uns die Videos gesperrt. Und sie haben gesagt, wenn ihr das noch einmal macht, dann sperren wir euch eine Woche. Wenn ihr es zweimal macht, sperren wir euch noch mehr. Und daher sind wir auch sehr vorsichtig in dem Punkt, was wir veröffentlichen in YouTube. Wir gehen dann eventuell auf Rumble oder auf andere Netzwerke, wo man das hören kann, ohne dass man hier, sagen wir mal, begrenzt wird. Ich habe vielleicht noch mal ganz kurz diese Frau, Professorin Dr. Ulrike Guerot, eine hervorragend sprechende Dame, eine Wissenschaftlerin, die sagt, wie funktioniert die Produktionsstätte Konsensfabrik? Wie erzeugt man Meinungen, sodass das Volk das annimmt? Erstens, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Zweitens, nicht berichten, und zwar von alternativen Meinungen und Studien. Ja? Drittens, Framing. Also man spricht dann von Verschwörungstheorien oder man sagt, das sind sogenannte Schwurbler oder Querdenker oder wenn sie irgendwas sagen, dann wird sofort diese Leute auch entsprechend so dargestellt. Dann viertens Übersteigerung, ja, es ist ein extrem aufgeblähtes Vokabular, also die Impfung ist extrem gefährlich oder ab 9 Uhr abends dürft ihr nicht mehr raus, weil der Virus dann ganz grausam grasiert, aber mit dem Hund darfst du raus. Mit dem Hund darfst du raus, der darf das ertragen. Oder wie der Walter Veit hat mir mal berichtet, in Südafrika dürfte man als Autofahrer mit seiner Frau nicht nebeneinander fahren. Sie dürfte auch nicht hinter dir sitzen, sie musste diagonal hinter dir sitzen. Macht Sinn, ne? Aber abends bist du mit ihr im gleichen Bett, ne? Also, naja. Und fünftens, der Widerspruch ist zwecklos. Das Narrativ ist alternativlos. Es gibt keine Alternativen. Also ich kann euch nur raten, sie ist ja keine Christin, oder zumindest keine Sieben-Tags-Adventistin. Ich rate euch, sie mal anzuhören. Die ist fantastisch. Ja, du wolltest noch was sagen.
Normalerweise sollten die Medien haben die Aufgabe, in der Gesellschaft den Staat zu hinterfragen und Politik zu hinterfragen und auch die Wissenschaft zu hinterfragen und noch mehr auf den Grund zu gehen. Auch durchaus verschiedene Meinungen darzustellen und auch ein bisschen breites Bild darzustellen. Ja. Das Problem ist, in dem Moment, wo die Medien anfangen, ein Arm des Staates zu werden, um Narrative des Staates in der Gesellschaft durchzudrücken, in dem Moment wird es gefährlich. Und das ist geschehen bei Corona. Ja? Das heißt also, alle anderen Meinungen wurden unterdrückt. Das war nur in alternativen Medien möglich, aber die offiziellen Medien. Und das ist etwas, denke ich, was ein Beispiel dafür ist, dass Meinungsfreiheit verschwindet. Dass also alles, was öffentlich gesagt wird, nur noch dem Mainstream folgen darf. Und hier haben die Medien komplett versagt und waren nur noch der verlängerte Arm des Staates.
Das ist tragisch, ja.
Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu. Kurz, ja. Da ist, wenn wir die Bibel anschauen, wir hatten ja vorher gelesen in diesem Zitat, dass plötzlich was dazu kam, ja, zu unseren Fundamenten. Also die Bibel, der Geist der Weissagung, plötzlich kommt noch eine dritte Säule aus dem Nichts. Ja. Sagt die Wissenschaft, das ist die dritte Säule. Ja. So, wenn wir schauen, was in der Welt passiert, wie werden Dinge, die in der Öffentlichkeit als solche nicht erkannt werden sollten, wie werden solche Dinge praktiziert, gepusht und über die Bühne gebracht? Das wird alles hintenrum gemacht. Das heißt, es ist hochinteressant, was wir sehen in den Medien, ist oft nicht das, was passiert.
So ist es.
So, und jetzt, die Bibel ist ein Instrument, das ist gigantisch. Die Bibel zeigt uns, also wir lesen, die Bibel zeigt uns, wie man zwischen den Zeilen liest. Mhm. Du kannst jetzt erkennen, was hier passiert, die Bibel sagt es dir, wenn du willst, kannst du. Wenn nicht, liest du einfach nur die dicken Zeilen, zwischen nichts mehr. Und dann wirst du auch nichts erkennen. Und die Wissenschaft ist instrumentalisiert worden, das heißt, sie ist etwas, was sich zwischen den Zeilen findet. Wir müssen sie nur entdecken. Und dann werden wir sehen, oh, okay, das ist auch ein Instrument. Überall Instrumente, die der Teufel sich unter den Nagel gekrallt hat. Es liegt an uns. Ohne das würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, wo ich heute wäre, wahrscheinlich auch mit der Welt mitlaufen, Mainstream, alles ist schön und gut und bunt und lieb und gar nichts ist davon so. Es ist genau umgekehrt. Ja. Also wenn wir das nicht als unser Fundament jetzt in dieser Zeit wirklich und alles andere Wissenschaft, egal wie gut sie ist, sie hat nichts zu sagen. Wenn sie dem Wort Gottes widerspricht, ist sie falsch. Punkt. Und das hat sich noch nie geändert.
Ja, Frank.
Der liebe Gott hat uns einen klaren, gesunden Menschenverstand gegeben. Jedes kleine Kind weiß eigentlich, was richtig und was falsch ist. Aber oft tun wir uns mit den Entscheidungen schwer, zu den Dingen zu stehen, die wir eigentlich als richtig empfinden. Und viele schalten den Fernseher ein und nehmen die 20-Uhr-Wahrheiten, die sie dann sich anschauen, um, ich sag mal, ihr Gewissen dahingehend zu erleichtern, dass sie sagen, okay, na, wenn die das sagen, dann muss das ja so stimmen. Wir nehmen allzu oft gerne die Dinge, die wir in unserem Smartphone lesen oder die wir im Fernsehen sehen, ich sag mal, als Wahrheiten an. Aber wir prüfen es nicht mehr. Wir haben verlernt zu prüfen, was wirklich die Wahrheit ist. Wer nimmt noch die Bibel zur Hand, wenn vorne, ich sag mal, ein Zitat vorgelesen wird? Wer ist wirklich so, schlägt mit und liest dieses Zitat nach? Es ist schon oft passiert, dass einfach in Predigten, in Versen einfach Abschnitte weggelassen worden sind, weil sie dann nicht mehr zum Inhalt gepasst hätten. Aber wem ist es aufgefallen? Und so sollten wir in allen Dingen diesen Medien immer misstrauen dahingehen, dass wir nachprüfen, was wirklich die Wahrheit ist.
Ja, also es ist wichtig, wirklich, ich kenne viele Leute, die ihre Zeitungen schon abbestellt haben, die auch keine Nachrichten schauen, weil sie sagen, wir wollen diese Beschallung mit Fake News nicht mehr haben. Ich meine, ich denke allein an Nord Stream zum Beispiel, wo es dann heißt, es war eine ukrainische Söldnertruppe, die irgendwie die Leitung unter dem Meer gesprengt hat. Hallo, kann man das wirklich glauben, so ein Unsinn? Und es gibt so viel Propaganda, die über uns ergossen wird, das hätten wir vor 4, 5 Jahren vielleicht nicht so gedacht, aber jetzt sind uns doch die Augen geöffnet worden und es ist so wichtig, was Fritz sagte, Wort Gottes, Geist der Weissagung, das ist unsere Grundlage, nicht die Wissenschaft. Ganz kurz, unsere Zeit ist abgelaufen, Frank, noch zur digitalen oder künstlichen Intelligenz, kannst du dazu was sagen? Welche Rolle spielt denn diese jetzt in der Gesellschaft, in der Zukunft? Denn immer mehr haben wir damit zu tun.
Ich frage gerne die Leute immer gerne selber, wenn es um etwas geht. Und ich habe deine Frage einfach ChatGPT mal gestellt. Was sie selber zu sich sagt. Und sie weist sogar auf die eigenen Gefahren hin. Und zwar sind die Gefahren der Manipulation und der Beeinflussung. Das kann ganz einfach dadurch passieren. Wenn wir alles dieser künstlichen Intelligenz überlassen und wir sagen, sie wird ja schon alles wissen, weil sie alles in sich prüft, dann entsteht natürlich auch dadurch die Gefahr, dass wir manipuliert werden. Und wir werden dahingehend manipuliert, dass sich unser klarer Menschenverstand verändert, dass wir ihn ablegen und dass wir einfach nur noch blind diesen Dingen trauen, die uns dort vorgegeben werden. Wir lassen uns durch immer mehr Einflüsse beschallen und unser Gehirn ermüdet immer mehr. Und dadurch, dass unser Gehirn immer mehr ermüdet, werden wir immer mehr von den Dingen, die wir gelernt haben, vergessen. Es fällt uns meist unheimlich schwer, einen Psalm auswendig zu lernen. Aber wenn es um irgendeinen Werbejingle geht, den wissen wir Wochen später noch. Wir sollten uns viel mehr mit den guten Dingen beschäftigen, wir sollten unser Gehirn mit den guten Dingen füllen und sollten, ich sag mal, vorsichtig sein in dieser Zeit, wo diese Digitalisierung entsteht. Und Elon Musk hat gesagt, KI ist gefährlicher als Atombomben. Stephen Hawking hat gesagt, das Aufkommen superintelligenter KI wäre entweder das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann. Sam Altman, CEO von OpenAI, die das entwickelt haben, sagt, die KI ist wahrscheinlich zum Ende der Welt, wird wahrscheinlich zum Ende der Welt führen, aber in der Zwischenzeit wird es große Unternehmen geben. Die, die damit beschäftigt sind, die wirklich damit Geld verdienen, selbst die warnen uns davor, vor den Ergebnissen, die aus der KI kommen werden. Und wenn wir schon, ich sag mal, nicht der Bibel vertrauen, dann wird es noch schwieriger werden. Dann werden wir nämlich hoffnungslos in diesen Strudel geraten.
Dankeschön. Noch zum Schluss, Alfred.
Also ich möchte noch kurz erzählen. Ich war vor einigen Wochen in China und da hatte ich so Einblicke bekommen, die man so im Westen nicht so bekommt. Also es gibt ja diese KI-Entwicklung und das ist China auch sehr führend. Also wir waren eingeladen worden von Huawei. Das ist ein großes Unternehmen, was da auch mitführend ist. Wir waren in der Stadtverwaltung von Shenzhen, das ist das Silicon Valley von China. Und das sah aus wie ein Raumfahrtzentrum. Und an der Wand, die war mindestens so breit wie diese Wand hier, war ein riesiges Display. Da wurde uns dann gezeigt, so ähnlich wie bei Google Maps. Man hat dann gezoomt und auf den Punkt geklickt und man sah dann sofort die Kamera, die an dieser Stelle die Bevölkerung filmt. Jetzt sitzen nicht an allen Kameras, es gibt da ganz viele, sitzen Menschen, sondern das ist eine Bilderkennung, die dann zum Beispiel sofort meldet, ob ein Motorradfahrer einen Helm auf hat oder ob irgendwo Müll weggeschmissen wird oder ob in der Küche, sogar in Restaurants, Küchen werden Kameras installiert, müssen Kameras installiert werden. Wenn da eine Maus oder eine Ratte läuft, kommt sofort das Gesundheitsamt. Also ist alles voll automatisiert. Es werden auch die Daten zusammengeführt vom Finanzamt, vom Wasserwerk und eigentlich alle Daten, die bei uns noch so getrennt verwaltet werden, fließen da in dieses System. Und das hatte man uns da gezeigt. Und auch China ist ja bekannt durch dieses Sozialpunktesystem. Und ich denke, das könnte auch in der letzten Zeit auf uns zukommen, wenn es heißt, dass man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann.
Genau. Das ist also die digitale Diktatur, so nennen es einige. Deswegen kann ich auch nur warnen davor, dass wir alle unsere Daten immer schön weitergeben und so weiter oder Bargeld nicht mehr benutzen wollen. Es ist eigentlich eine Enteignung des Volkes. Und wir sehen, wo es hingeht. Wir sind schon über der Zeit. Ich frage eigentlich nur ganz kurz an alle nochmal und an Olaf, was ist denn euer Wunsch für die Gemeinde? So in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir es wissen, Christus kommt bald.
Ich denke, wichtig ist, Ellen White sagt im großen Kampf, Seite 574, wir wissen nicht, an welchem Tag Jesus wiederkommt, aber wir müssen wissen, wann er vor der Tür ist, dass er bald kommt. Und wir können an den Zeichen der Zeit, sagt sie, erkennen, wie weit wir sind. Und das heißt, wir sollen uns die Augen nicht verschließen vor dem, was in der Gesellschaft geschieht. Wir sollen wissen, was kommt. Aber wir sollen nicht davor Angst haben. Wir sollen im Glauben vorwärts gehen, denn in der letzten Zeit wird der Kampf zwischen Gut und Böse auf einen Höhepunkt zu laufen. Satan wird mehr wirken und Gott wird auch mehr wirken. Und wenn wir auf das schauen, was Satan tut in der Endzeit, werden wir Angst haben, denn Satan ist mächtig und er kann viel. Und wenn wir immer nur auf das Negative schauen, dann werden wir Angst haben. Aber wenn wir auf das schauen, was Gott tut in der Endzeit, dann werden wir von Freude und von Zuversicht erfüllt werden. Denn Gott wirkt mehr als Satan in der Endzeit. Er wird nicht mit Gewalt und mit Unterdrückung arbeiten, aber er wird den Spätregen ausgießen, den Heiligen Geist. Und er wird uns führen. Und das wird so gewaltig sein. Wir werden so gewaltige Zeichen und Wunder erleben in der letzten Zeit und Träume und Visionen haben. Das wird die schönste Zeit der ganzen Weltgeschichte werden. Wenn wir auf das schauen, was Gott tut für uns, dann werden wir mit Zuversicht und mit Freude in diese Zeit hineingehen, weil Gott mächtig wirken wird. Je mehr Satan wirkt, desto mehr kann Gott Satans Wirken nutzen, um seine Macht zu offenbaren. Und das werden wir sehen. Jetzt schon können wir das sehen. Und es werden wir immer mehr sehen, je mehr wir in die Zukunft hineingehen. Deswegen dürfen wir vor diesen Dingen nicht die Augen verschließen. Aber wir dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren, sondern wir müssen umso mehr auf Gott vertrauen und im Glauben vorwärts gehen und wissen, Gott hat die Kontrolle, Gott hat den Sieg eingeplant und Gott wird mit seiner Gemeinde, mit uns am Ende das Ziel erreichen.
Was denkst du?
Wenn ihr schaut, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, Endspiel, dann schaut man immer auf die gegnerische Mannschaft. Man studiert sie vorher, wo sind die Stärken? Und dann versucht man das beim Spiel eben auszuschalten, damit man sie überwinden kann. Und ich glaube, wenn wir die Stärken Satans kennen, und eine der mächtigsten Stärken ist die Angst, mit der er heute arbeitet. Angst in die Bevölkerung hineinzustreuen, und mit Angst kann man super regieren. Wenn wir das ein bisschen im Blick haben, ihr Lieben, dass wir hergehen und wirklich auf Gott auf Knien anfliegen, Herr, nimm mir diese Angst. Wovor habe ich eigentlich Angst? Ich frage mich, wovor? Ist es das, was der Druck dieser Welt, die Weltherrscher von uns wollen? Das sollte mir nie Angst machen. Die Freude der Wiederkunft Jesu sollte wesentlich größer sein als jegliche Angst und alles andere, was mich daran hindern könnte. Und da ist es mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir alle nochmal in uns gehen und uns wirklich mal ernst die Frage stellen, wo will ich hin? Denn ich komme nicht dorthin an, wenn ich mir nicht überlege, welchen Weg ich beschreiten will. Und denke, irgendwie wird es schon funktionieren. Das mit dem irgendwie hat nie geklappt. Das wird auch nie klappen. Und insofern ist mein Wunsch, dass wir alle nochmal in uns gehen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich glaube, wir haben viel weniger Zeit zur Verfügung, als wir heute denken.
Ich würde mir von der Gemeinde wünschen, dass sie erkennt, dass wir keine menschliche Autorität brauchen, die uns zeigt, wo es hingeht. Immer wenn wir uns auf menschliche Autoritäten verlassen, werden wir fehlgeleitet. Wir haben doch eine Autorität, die uns führt und leitet. Ist es nicht der Herr, dem wir vertrauen sollen und dem wir unsere Wege anvertrauen sollen? Ich würde mir wünschen, dass jeder fragt, Herr, was ist es, was kann ich für dich tun? Welche Aufgabe hast du für mich vorgesehen? Und wenn wir diesen Ruf bekommen, dass wir dann nicht schweigen und sitzen bleiben, sondern dass wir dann auch diesen Auftrag ausführen, den wir bekommen. Wir sollten erkennen, welche Stärke wir zusammen haben, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, wenn wir miteinander den Weg beschreiten, den der Herr für uns vorgesehen hat. Und in den Schriften von Schwester White können wir ganz klar nachlesen, was wir zu beachten haben und was auf uns zukommen wird und wie die letzte Zeit aussehen wird. Wir sind dieses Jahr bei den Pionieren in Amerika gewesen. Und Miller ist nach der großen Enttäuschung gefragt worden, ob er nicht ein neues Datum hätte. Und ich weiß nicht, ob ich in seiner Situation den Mut gehabt hätte, überhaupt aufzublicken, wenn mir jemand diese Frage stellt. Aber er hat erhobenen Hauptes geantwortet, ja, ich habe ein neues Datum. Heute. Bereite dich so vor, als wenn er heute wiederkommt. Und das würde ich mir von der Gemeinde wünschen, dass sie diesen Aufruf folgt, dass sie sich so vorbereitet, als wenn er heute wiederkommt.
Ja, ich verweise auf das Motto der Tagung hier, dass wir feststehen sollen im Glauben, dass wir mutig sein sollen und keine Angst haben müssen. Gott kämpft für uns und Gott verheißt uns, dass er alles zu unserem Besten gedeihen lässt.
Vielen Dank, liebe Brüder, für die Gesprächsrunde. Wir hören jetzt noch ein Musikstück von Leslie. Und während sie hochgeht, neigen wir noch kurz unser Haupt zum Gebet. Unser wunderbarer Heiland und Herr, wir haben jetzt gesprochen über die Zeiten, in der wir leben. Ja, wir wissen, du kommst bald. Herr, wir möchten dich von Herzen bitten, dass wir bereit gemacht werden, dir zu begegnen. Segne an jeden Einzelnen von uns. Errette uns, Herr, von der negativen Gedankenspirale dieser Welt Und lass uns, wie wir gesagt haben, auf dich schauen, unseren Erlöser und bald wiederkommenden Retter. Segne uns, segne die Gemeinde, die Freikirche des siebenten Tags Adventisten. Lass eine Reformation entstehen in Deutschland, eine Bekehrung, und hilf uns, dass wir dazu beitragen. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist. Amen.